Who cares? Die Netzkonferenz Republika. Auf Radio 1.
Trauern kann ganz schön schwierig sein. Also der Umgang damit, das damit leben oder weiterleben, dass ein geliebter Mensch einfach nicht mehr da ist. Nach einer langen Krankheit oder ganz plötzlich weg. Ja, aber was hat das mit Digitalität zu tun, fragen Sie sich vielleicht. Eine Menge würde, vermute ich, Lilly Berger sagen. Sie hat Bestatterin gelernt und Film und Leadership in digitaler Innovation studiert und führt jetzt beides zusammen, indem sie mit ihrer Firma virtuelle Erinnerungsräume anbietet und gestaltet. Herzlich willkommen bei uns auf dem Truck, Lilly.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie stelle ich mir denn solche Räume vor? Also das, was ihr so als Vorschau schon mal online gebracht habt, da habe ich mich schon rumgetrieben, aber mich noch nicht wirklich durchbewegt. Was sind das für Räume?
Das sind wie eine Galerie des Lebens, kann man sich das vorstellen, in 3D. Ich betrete den Raum als ein kleiner Avatar, den ich mir selber zusammenstellen kann. Der kann so aussehen wie ich selbst oder irgendwie wie ein Superheld oder so. Da kann man auf jeden Fall was Spielerisches reinbringen. Jedenfalls lande ich dann in einem Raum, der einer Person gewidmet ist. Und da sind dann Fotos an den Wänden, kleine Anekdoten, vielleicht Hörschnipsel, zum Audiospuren, wo man reinhören kann. Man kann diese Fotos selber kommentieren, mit Erinnerungen versorgen. Und es geht vor allem darum, einen Raum zu schaffen, der jederzeit und von jedem Ort verfügbar ist und wo wir einer Person gedenken können. Und das Besondere an diesen 3D-Räumen ist, wenn man sich zusammen dort trifft, dann entsteht nämlich eine Gemeinschaft. Wir haben ein Vorne, ein Hinten, ein Rechts und Links. Wir bewegen uns durch den Raum. Wir sehen die anderen, wir hören die auch vielleicht ein bisschen leiser sprechen hinten in der Ecke.
Ich höre die wirklich?
Ja, genau. Es ist wirklich eine Simulation sozusagen unserer Umgebung, die uns vertraut ist. Die 3D-Umgebung ist uns ja sozusagen aus Real Life vertraut, könnte man sagen. Und das ist die Magie, die da drin entstehen kann, die wir bei Zoom-Calls oder bei Video-Calls eben nicht haben. Da haben wir ja wirklich nur eine 2D-Plattform.
Jetzt können bis zu 25 Personen diese Räume gleichzeitig betreten. Ich glaube, man kann sozusagen noch mehr dazu buchen, aber das ist mal das, was erstmal in der Grundausstattung dabei ist. Was können die denn sonst noch machen? Also du hast gesagt, sie schauen sich Bilder an, hören sich vielleicht Snippets an. Mich erinnert das an früher, da hatte man vielleicht dann von Menschen, die gestorben sind, noch einen alten Anrufbeantworterspruch oder so, ne, den man dann immer wieder hört oder deren alte Mailbox, die man noch anrufen kann. Du packst das oder ihr packt das in diesen Raum. Wie interagieren denn die Leute da?
Also unsere größte Empfehlung, und da sehe ich auch den großen Schatz drin, ist, sich dort gemeinschaftlich zu verabreden. Das heißt, um 18 Uhr treffen wir uns alle dort, in diesem Raum, und jeder bringt Fotos mit und kleine Anekdoten und dann teilen wir die. Und in dem Moment, wo wir einen Raum haben, wo wir über einen Menschen sprechen können, den wir vermissen, den wir sehr geliebt haben, der eben gestorben ist, wird durch die Erinnerung, durch die Geschichten, diese Person ein Stück weit wieder lebendig.
Aber wäre es nicht viel schöner, ich treffe mich mit den Leuten in der Wirtschaft oder im Park beim Picknick?
Auf jeden Fall. Das würde ich auch immer, immer, immer bevorzugen. In Deutschland ist das nur so, wir haben die Bestattung und die Trauerfeier. Das ist ganz, ganz kostbar. Also man sollte, wenn es irgendwie geht, immer zur Beerdigung gehen. Aber danach war es das. Also danach trifft man sich ja selten nochmal wieder. Also habe ich zumindest noch nicht so richtig erlebt, dass man
dann nochmal... Also ein Freund von mir, die treffen sich immer die ganze, ich glaube inzwischen ganz schön zahlreiche Personengruppe, Familie, Freunde etc. pp. Die treffen sich, glaube ich, einmal im Jahr und gedenken der verstorbenen Oma. Dann reden die natürlich auch über andere Dinge und es ist eine Familienzusammenkunft. Aber der Anlass ist das Todesdatum der Oma.
Tolles Beispiel. Bitte nachmachen. Alle nachmachen. Das ist ein ganz, ganz tolles Ritual, was da die Freundin eingeführt hat und kann ich wirklich sehr unterstützen. Finde ich gut. Und wenn das eben nicht möglich ist, anzureisen, dann gerne in virtuellen Räumen. Würde ich immer bevorzugen als Videocall. Wir kennen das alle, wenn wir viele Videocalls haben, das vermischt sich so zu einem Brei. Bei 3D-Räumen ist es ein bisschen anders, weil wir verorten das Erlebte anhand unserer Orientierung im Raum. Das heißt, wir sehen links zum Beispiel einen virtuellen Baum und rechts ist vielleicht ein bisschen Wasser oder so. Und dann wird mir eine Geschichte erzählt von meiner Oma, die hatte ich vorher noch gar nicht, kannte ich noch nicht, die Geschichte. Und dann in dem Moment speichert mein Gehirn das ab, als hätte ich das selber erlebt. Und das ist eine ganz, ganz nachhaltige und langfristige Erinnerung. So erlebe ich das zumindest.
Was kostet das?
Momentan, also wir sind noch ganz in den Anfängen, ist das für 49 Euro, dann ist er 30 Tage offen. Wie gesagt, wir empfehlen es eben einmalig zu öffnen oder eben jährlich zu öffnen und jetzt nicht über einen gesamten Zeitraum für ein Jahr oder für immer zu öffnen. Das
aber der Raum bleibt danach, wenn diese 30 Tage abgelaufen sind?
Genau, wir können den speichern und dann wieder online stellen, wenn man das möchte, bei Bedarf, genau.
Sagt Lilly Berger über das Konzept virtueller Erinnerungsräume für verstorbene Personen und wir sprechen auch gleich weiter. Besten Dank bis hier. Mit Lilly Berger habe ich eben gesprochen über virtuelle Gedenkräume für verstorbene Menschen. Willkommen nochmal bei uns auf dem Bus, Lilly.
Vielen Dank.
Ich habe noch ein paar weitere Fragen zu den Räumen, die du da einrichtest. Nämlich, ist das noch Zukunftsmusik oder wird es bereits genutzt?
Es wird schon genutzt von ganz, ganz unterschiedlichen Menschen. Wir hatten zum Beispiel Mewis, der war 14, als sein Vater im Sterben lag. Und der hat dann die Stammkneipe seines Vaters nachgebaut. Und es war schon Teil seines Trauerprozesses. Als der Vater, also ein halbes Jahr nachdem der Vater gestorben war, stand der Geburtstag des Vaters an. Und dann hat der 14-Jährige eingeladen zu einer virtuellen Geburtstagsparty in dieser Stammkneipe. Alle haben Fotos mitgebracht und kleine Anekdoten. Und das war ein ganz, ganz toller, also er beschreibt das als ein ganz, ganz schöner Moment, wie er seinen Vater nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven kennenlernen konnte, obwohl er ja schon tot war.
Mhm, du sagst, der ist 14 gewesen. Mhm. Vielleicht ist das auch der Schlüssel zu meinem bisschen befremdlichen Gefühl. Ist es so, dass eher jüngere Leute vielleicht dieses Angebot nutzen und Leute meines Alters nicht? Also ich muss dazu sagen, ich könnte mir einen Anwendungsfall vorstellen, nämlich eine Person ist verhindert wegen anderer Kontinent, Krankheit oder was auch immer. Das höre ich auch schon aus dem Freundeskreis, dass da dann die Menschen, die aus benannten Gründen nicht zu einer Beerdigung kommen können, dann eben mit FaceTime oder so dabei sind.
Mhm. Ja, also ich würde sagen, wir haben ganz, ganz unterschiedliche Altersgruppen. Gerade ist Micha hat einen Erinnerungsraum für seine Mutter eingerichtet. Die ist aber auch schon vor langer Zeit gestorben. Das heißt, es war gar kein aktueller Fall. Und er hat einen Urlaubsort nachgebildet, wo sie zusammen Urlaub gemacht haben und wo er ja schöne Erinnerungen hat. Mewis konnte seinen Raum auch selber bauen, die Kneipe. Das heißt, es sind beides Personen, die das Wissen schon hatten. Wir hatten aber auch die Anfrage von, oder wir haben das auch umgesetzt, von Mandy, die also wusste, sie wird bald sterben und ihren eigenen Erinnerungsraum einrichten wollte. Mhm. Also ganz, ganz unterschiedliche Menschen, alle gemeinsam sind, ist, dass sie Early Adopters sind, würde ich sagen, also sehr aufgeschlossen Technologie gegenüber und in irgendeiner Form mit dem Tod konfrontiert und auch da sehr offen. Es ist ja nach wie vor ein Thema, was wir gerne vermeiden.
Trauert sich's denn digital anders als analog oder sind dann nur die Rahmenbedingungen andere?
Es schafft ein neues Handwerkszeug. Also der Mewis zum Beispiel, für die Rituale, die vorhanden waren, das war nichts für ihn. Das war nicht seine Sprache. Etwas Virtuelles am Computer zu bauen, was Digitales zu bauen, das war seine Sprache. Da konnte er seine Trauer ausdrücken. Da war etwas, was er seinem Vater irgendwie noch geben konnte. In seiner Form. Und deswegen glaube ich, also ich will überhaupt nichts abschaffen, was existiert, sondern eher bereichern, erweitern, Dinge schaffen, Möglichkeiten schaffen, die alle Menschen abholen. Und das Digitale ist bisher im Bereich Trauer zu kurz gekommen.
Du hast ja gerade gesagt, über den eigenen Tod nachdenken, ganz schön schwierig, das ist so eine Hürde, da muss man erstmal drüber. Dennoch, ich kenne Leute, die haben dann zumindest schon mal eine Playlist oder eine Freundin auch, die sagt, sie möchte, dass bei ihrer Trauerfeier jeder Freund, jede Freundin das liebste Gedicht von Heinz Erhardt aufsagt. Also relativ konkrete Vorstellung. Hast du dir überlegt, wie deine Trauerfeier aussehen soll?
Ich finde das so großartig, wenn Menschen das schon Wünsche äußern, weil ich weiß ja, ich bin ja selber Bestatterin und ich weiß, wie wertvoll das ist, wenn jemand geht und was hinterlassen hat, wo man das Gefühl hat, man kann dieser Person noch was mitgeben. Und zwar in Form von Gedicht vortragen oder eben nicht schwarz tragen oder wie auch immer. Und in meinem Fall ist es so, ich würde auf jeden Fall gerne erdbestattet werden. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Immer mehr Menschen lassen sich Feuer bestatten. Mhm. Ich würde sehr gerne auf einem Friedhof in Berlin-Mitte liegen, weil ich da ganz oft spazieren gehe und meine Gedanken schweifen lasse. Und ich hätte sehr gerne einen virtuellen Erinnerungsraum. Am liebsten eine Insel, wo auch all diejenigen sind, die ich selber verloren haben werde. Dass ich die irgendwie alle so kombiniere und am besten noch, dass ich zu Lebzeiten diese Insel habe, wo ich dann mit meinen Schwestern zusammen unsere Eltern besuchen kann.
Okay, also auch schon sehr konkrete Vorstellung. Jetzt lass uns nochmal sozusagen Next Level gehen. Du warst heute Teil eines Panels, da ging es um Trauer und KI. Was kommt denn da auf uns zu?
Ja, mein Mitgründer Anton Krause, der sitzt gerade neben mir, und ich, wir haben ein Panel gehostet, das mit dem provokanten Titel Death Care, kann KI Trauer heilen? Und wir hatten ein ganz, ganz tolles Podium, was darüber diskutiert hat, wo gibt es sozusagen Grenzen und Chancen, dass KI unseren Trauerprozess unterstützen kann. Und da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, weil wir denken da natürlich gleich an zum Beispiel Chatbots mit Verstorbenen.
Klar, ich hatte vorhin hier gestern, da ging es um Deepfakes, also eine optische Oberfläche, die meinen Angehörigen ähnlich sieht und mit Snippets und Tönen diese Angehörigen dann auch deren Sprache in Anführungsstrichen wieder auferstehen zu lassen, ist nicht weit weg, ist schon längst da.
Ja, wir müssen hier unterscheiden zwischen einer Trauerbegleitung, also ist die KI da, um meine Trauer zu begleiten und den Loslassprozess zu begleiten, oder ist die KI da, um festzuhalten, dass ich dem Mensch, der von gegangen ist, dass der weiter in meiner Hosentasche weiterlebt. Mhm. Und da muss man zum Beispiel so ein bisschen unterscheiden. Und wir merken aber jetzt schon hier in Deutschland, dass Bestattungsunternehmen mehr und mehr Chatbots einsetzen, zum Beispiel für so funktionale Fragen, morgen ist eine Beerdigung, was muss ich tragen oder so, oder wie viel kostet der Sarg? Und das programmiert Daniel Alt mit seiner Firma, und er stellt fest, dass in den letzten Jahren die Fragen immer mehr auch dahingehend, dass sie emotionaler werden, also tatsächlich über Trauerfragen gestellt werden. Und das sind die Chatbots, die müssen jetzt sozusagen weiterentwickelt werden. Dass sie.
Aber wenn der Chatbot dann irgendwann mein Vater oder meine Mutter oder so ist, also ich habe da kein gutes Gefühl bei, wie geht's dir?
Ja, das ist immer die Frage auch von, wie bewusst ist mir die Anwendung. Ich finde das schon spannend, vor allem in der Form von, welche Fragen kann ich meinem verstorbenen Vater noch stellen, die ich zu Lebzeiten nicht stellen konnte. Ich glaube, in einer akuten Trauerphase kann das problematisch sein, und es ist wichtig, dass wir darüber diskutieren. Aber sagen wir mal, der ist jetzt schon 10 Jahre gestorben, vor 10 Jahren schon gestorben, dann wäre es vielleicht total spannend, auch mit für seine Enkelkinder oder so, den Großvater noch mal kennenzulernen. Aus dieser Perspektive sehe ich da schon eine große Chance, auch im Bereich Traumaaufarbeitung, gerade wenn Themen noch nicht angesprochen wurden in Familien und dann durch den Tod auch nicht mehr angesprochen werden können, kann ich mir vorstellen, zum Beispiel klassisches Beispiel, der Vater hat dem Sohn nie Anerkennung gegeben und der Sohn kommt nicht so richtig ins Leben, weil da immer was fehlt, und der Vater ist jetzt gestorben, das heißt, es kommt auch nicht mehr. Und da wissen wir heute schon durch Familienaufstellungen oder auch andere Methoden, dass das ganz, ganz hilfreich sein kann, wenn diese das postwirkend oder postmortem noch gegeben werden kann.
Sagt Lilly Berger über die Potenziale von KI in der Trauer, und mit ihr sprechen konnte ich auch über die virtuellen Erinnerungsräume, die sie anbietet. Vielen Dank für den Besuch bei uns.
Vielen Dank.